Die erste Nacht von Herrn U's unfreiwilligem Urlaub ist erwartungsgemäß unruhig. Immer wieder wird er nachts wach, schaut auf den Wecker, dreht sich herum. Sein Gehirn arbeitet. Es arbeitet viel mehr als in den letzten Wochen und Monaten. Er weiß, es liegt an der plötzlich aufgestoßenen Tür in seinem Leben, durch die unaufhörlich Gedanken und Ideen über sein zukünftiges, zeitnahes Dasein auf Erden in sein Kopfkino wehen. Schließlich quält er sich unausgeschlafen kurz nach Sonnenaufgang aus dem Bett und überdenkt seine Optionen. Schritt 1. Ein Anwalt muss her. Schritt 2. Fällt ihm aufgrund der nicht getätigten Priorisierung der Option partout nicht ein. Ein Kaffee und Frühstück wären angebracht. Herr U sinniert hinter seiner dampfenden Kaffeetasse. Wenn das alles wahr ist, was gestern passiert ist, dann hat Herr U nach Abzug des gestrigen Tages und in Anbetracht des deutschen Arbeitsrechts jetzt immer noch über 6 Monate frei. Damit sollte sich doch etwas anfangen lassen. Beim Suhlen in den bisher noch schlammigen möglichen Optionen wird er wieder von seiner Vernunft geweckt. Ruhe bewahren und einen Schritt nach dem anderen fordert diese ihn auf. Nach dem Frühstück folgt der Griff zum Telefon. Über die Jahre hat sich Herr U, dem Beruf geschuldet, ein funktionierendes Netzwerk aufgebaut und wählt als erstes die Nummer eines ehemaligen Kollegen, der diese Situation ebenfalls erlebt hat. Er erreicht diesen bei der Vorbereitung zu einer Bergwanderung. Aufgrund dieser Tatsache stellen sich bei Herrn U sofort wohlige Freiheitsgefühle im Körper ein. Das hört sich gut an. Bergwanderung am Morgen, am liebsten mitten in der Woche, in den Tag leben und Zeit für sich haben. Doch wieder spürt er, dass parallel irgendetwas in seinem Verstand kontrolliert die Vernunft übernimmt. Die Marschroute bleibt trotz aller freizeitfuturen Möglichkeiten klar. Erst die nötigen Prozesse, dann der Krawall. Die Empfehlung eines Anwalts durch den ehemaligen Kollegen lässt nicht lange auf sich warten. Und dass Herr U. nichts überstürzen und die Ruhe bewahren soll. Das ist der beste Ratgeber, wie sich herausstellen wird. Der nächste Anruf von Herrn U. erreicht den empfohlenen Anwalt umgehend und dieser ist sofort im Thema. Nicht sein erster Fall für ihn mit Herrn U.'s Firma. Der Anwalt lässt sich alles erklären, nimmt sich Zeit. Herr U. fühlt sich aufgehoben und verstanden. Am Ende steht fest, er wird rechtliche Schritte einleiten, beziehungsweise sein Anwalt wird das tun. Das Mandat dafür wird Herr U. ihm heute noch erteilen. So endet das Gespräch. Die dadurch erreichte äußere Ordnung führt aber nur kurz zu entsprechend innerer. Herr U. ist nicht fähig zur Ruhe. Er denkt an die vergangenen Jahre und kramt aufgrund der jetzt anstehenden und ungewissen juristischen Prozesse zuallererst die negativen Dinge hervor, die er erlebt hat. Druck lastet auf Herrn U., denn er weiß nicht, wie und wann sein Fall jetzt ausgeht. Und Herr U. spürt auch Angst vor dem, was da eventuell kommt und das er fachlich nicht einschätzen kann. Dieser Druck und seine Angst bringen ihn dazu, tief in seiner verletzten Account-Manager-Seele zu stöbern. Er denkt an die Forecast-Meetings, die wöchentlichen Treffen mit dem Team, in denen alle Umsätze der laufenden und kommenden Quartale besprochen werden. In diesen Meetings hört Herr U. immer wieder druckvolle Sätze von seinen Chefs wie: Deine Umsatzzusage für dieses Quartal ist mit deinem Blut unterschrieben. Oder: Auf den Umsatz in diesem Quartal, dann nagel ich dich fest. Auf diese Art wird vielen Vertrieblern liebevoll klargemacht, dass diese gefälligst eine zeitlich verbindliche Umsatzzusage tätigen sollen. Es kommt auch des Öfteren vor, dass die »Ich bin 5 Jahre alt und will das jetzt so« Führungsabteilung einfach eine Summe über den Kopf des verantwortlichen Vertriebsmitarbeiters hinweg festlegt. Völlig egal, was dieser dazu sagt. Nur muss dann der Vertriebler natürlich alleine dafür sorgen, dass der von seinen Vorgesetzten fantasierte Umsatz auch reinkommt. Kommt es nicht dazu, ist der Vertriebsmitarbeiter schuld an dem, was das Management für ihn festgelegt hat. Klingt logisch, oder? Auf der anderen Seite ist eines aber auch klar. Ohne eigenen gewissen Ansporn für sein Tun und Handeln Verantwortung zu übernehmen, funktioniert es nicht. Immerhin hat Herr U. einen Arbeitsvertrag unterschrieben und er wollte den Job und die Bezahlung. Also musste er dafür auch etwas machen und auch ertragen. Sonst ist man in dem Beruf falsch. Die drastischen Endzeitparolen des Managements, die Herr U erlebt hat, mit der Ankündigung, es wird was Schlimmes passieren, wenn man nicht macht, was gefordert ist, schwirren aber jetzt weiter durch Herrn U's Prägen. Damals, 2001, am Anfang seiner Vertriebskarriere, hatte Herr U noch gewaltig Respekt vor diesen adrenalinfördernden Ansagen. Ab dem Zeitpunkt, seit Erreichen einer gewissen Seniorität, da verpufften diese Floskeln nur noch am immer mehr innerlich darüber lächelnden Herrn U. In etwa ein Boss. Ich kann dich so nicht ernst nehmen, lächeln. Wenn diese Art der schwer glaubhaften, geistlosen und trostlos formulierten Endzeitparolen zu hören waren. Herrn U. authentisches Dilemma ist, dass er sich schon vor Jahren innerlich gegen solche Befehle gewehrt hat. Dinge zu tun, die andere aus politisch internen Gründen wollen oder welche, die unrealistisch sind. Für Herrn U.'s Karriereleiter war dieses Verhalten sicher nicht förderlich. Er hat sich aber auch schon früh dazu entschieden, dass er in seiner Firma keine Managementfunktion übernehmen will. Die Leiter wird sein ohnehin schon privilegiertes Leben im Verhältnis zu den meisten anderen auf diesem Planeten lebenden Menschen nicht noch besser machen. Zum Glück ist Herr U. sich dieser Tatsache weiterhin mehr als bewusst und hat nur kurz den Boden unter den Füßen verloren. Es gab eine Zeit früher, als er jünger war. Da war eines der wichtigsten Ziele, erstmal einen Status bei der Lufthansa zu erreichen, um noch mehr Meilen zu sammeln. Damit er fett, satt und mit einem Ach, wie bin ich toll Grinsen in der Flughafen-Lounge sitzen kann und um am Pöbel vorbei die Warteschlange an der Flughafenkontrolle zu nehmen. Oder nicht jeden Cent umdrehen zu müssen und im Spiel der anscheinend so wichtigen Menschen mitmachen zu können. Doch schnell ist sich Herr U. in Zeiten seiner aufkommenden Gigantomanie bewusst geworden, niemals zu vergessen, wo er herkommt und dass die Glitzerwelt zwar verführerisch ist, aber nicht glücklicher macht. Wie gesagt, seiner Karriereleiter hat das in einer wir werden immer besser und reicher Welt nicht geholfen. Auf der anderen Seite ist er in den letzten Jahren einfach nur dankbar dafür, was er erleben darf. Und trotz des Bewusstseins dieser sehr persönlichen, liebevoll beruhigenden Erkenntnis, sei glücklich darüber, wie es ist, steigert sich Herr U. urplötzlich weiter in die schlechten Erlebnisse der letzten Jahre, ausgelöst durch seine aktuelle Situation, hinein. Gehen wir das doch jetzt mal durch, beginnt Herr U. wieder im Kopf. Was wird also passieren, wenn man das Geschäft, den Deal, den Auftrag nicht gewinnt oder nicht reinholt bis zum Tag XY, meistens Quartalsende? Was wird passieren, wenn der Mitarbeiter dem Wunschbefehl des mittleren Managementchefs, der sich selber auf alle ihm höheren Managementstufen beruft, nicht nachkommt? Was glauben die eigentlich, was diese Drohungen bringen sollen, fragt sich der entlassene Herr U. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man seinen Job verliert. Ist Herrn U. gerade passiert und das ist scheiße. Aber er lebt immer noch, wie er am eigenen Leib feststellt. Die Erde hat sich nicht aufgehört zu drehen und die Sonne geht auch weiter jeden Morgen im Osten auf. Das ist doch schon mal was. Und als ob das irgendjemand sonst auf der Erde interessiert, der nicht direkt damit zu tun hat, wenn Umsätze nicht quartalsgerecht gebucht werden, schimpft er leise in sein beruflich freigestelltes Dasein und beginnt jetzt zu fabulieren. Die Welt bringt ganz andere Dinge aus den Angeln. Warum benutzen Vorgesetzte und erfahrene Vertriebsprofis in Managementfunktionen solche apokalyptischen, blutverschmierten Drohungen? Herr U. investiert automatisch immer weiter in diesen Gedankengang. Meistens sind Chefs kleine Männer, beginnt er unreflektiert. Und der kleinste aller kleinen Männer sitzt in seiner selbstüberschätzt erdachten Kanzel irgendwo über allen anderen und überblickt seine ach so wichtige, umsatzorientierte Welt mit seiner sich selbst herrlich gegebenen Gotthaftigkeit. Und um die großen Umsatzbuchungsgeschehnisse zu steuern, gibt es weltweit jede Menge kleinste aller kleinen Männer. Und jeder von ihnen weiß, es gibt noch mehr Gleichgesinnte, die sich durch gemeinschaftliche Bordellbesuche, Saufgelage und engstes Führungskreis Inner Circle Gedöns gefunden haben. Ihr hört, Herr U. beginnt durchzudrehen. Die Lüttenchefs sitzen also aufgrund ihrer gemeinschaftlichen Vergnügungstouren sich gegenseitig in der Hand habend in ihren zu großen Bürostühlen mit höhenverstellbaren Schreibtischen. Und von dort aus kontrollieren sie, unterstützt von jeder Menge Meetings, Jourfixes, Jahresgesprächen, Budgetverhandlungen, Reportings, Genehmigungsprozessen, PowerPoint-Makramee, Panini-Abteilungsleitbilder kleben, Organigrammmalereien und vielem mehr, ihre sich selbst auferlegte Arbeitswelt. Und anstatt alleine Zeit mit dieser Arbeit zu verbringen, beauftragen die kleinsten der kleinen Männer mit diesen Tätigkeiten zusätzlich ihre Mitarbeiter. Häufig leider mit mehr als zu viel verfügbarer Zeit, die zwar wie Arbeit aussieht, aber keine Arbeit ist. Herr U., stopp, es wird nicht besser. Wie oft hat der U. schon PowerPoint-Präsentationen erstellt, weil irgendein Vizepräsident des Vorstands sich angekündigt hat, der dann doch nicht kam und einen Vertreter vom Vertreter geschickt hat. Dieser hatte dann auch keine Zeit mehr, um die Präsentation zu sehen. Die landete dann im Mülleimer. Sowas ist reinstes Business-Kasperle-Theater, das keine Wertschöpfung erzeugt, nicht dem Kunden dient und somit nur eines ist: Verschwendung. Und zusätzlich, fuhrwerkt Herr U. Ungerechtigkeiten aus seinem unverschämten, nicht geschmierten Zahnrädern des gedanklichen Rückspiegels der Laune hervor, zusätzlich an ihren Autos erkennt man die kleinsten der kleinen Männer, an denen der eigenen Körpergröße geschuldeten, überdimensionierten SUVs, an denen hinten ein für sie unsichtbarer, aber für alle anderen Menschen sichtbarer Aufkleber klebt, auf dem Godfather of Bullshit-Jobs steht. Die Sonderausstattung des Modells Zwergpygmäisches Mittleres Managements enthält standardmäßig eine Dreitrittleiter, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern. Holzklötze zum Unterschnallen an den Schuhen, um an die Pedale zu kommen, verstehen sich natürlich von selbst. Herr U. tut sich gerade keinen Gefallen mit seinem Geblaffe, sich selbst zu bedauern. Und auch der Widerstand seiner Vernunft, der jetzt angebracht wäre, kommt, weil gefesselt und geknebelt, nicht an den Ausschalter. Zu meckern ist keine sinnvolle Tagesbeschäftigung. Aber heute ist das leider sein Programm. Am nächsten Morgen versucht Herr U. eine andere Strategie und begibt sich im Internet in Business-Netzwerken auf die Suche nach neuen beruflichen Möglichkeiten. Er setzt seinen Status auf für neuen Job verfügbar und wird gleich feststellen, dass das zu diesem Zeitpunkt ein Fehler ist. Es dauert nicht lange und es erreichen Herrn U. die ersten Nachrichten von Personalberatern, auch umgangssprachlich Headhuntern genannt. Mit seiner Berufserfahrung ist er sehr begehrt, so wie es scheint. Aber bereits beim Durchlesen der ersten Jobprofile spürt Herr U. in seinem Bauch, dass er noch nicht bereit ist, sich mit einem neuen Job zu beschäftigen. Also lässt er diesen Aktionismus schnell wieder ruhen. Und auch andere Angebote hilfsbereiter Personen erreichen Herrn U. aus diesen Netzwerken. Diese Menschen scheinen genau zu wissen, was Herr U. jetzt am nötigsten braucht. Ohne ihn zu kennen natürlich. Es kommen zahlreiche Vorschläge, welche Veranstaltungen und Workshops er besuchen muss, um sein Leben zu verbessern, ganz viel Geld zu verdienen und glücklich zu sein. Dieser Optimierungswahn, meine Fresse. Ganz dick hat Herr U. es mit Nachrichten aus Business-Netzwerk-Plattformen in Richtung seiner Person à la "Ich helfe dir dabei, dein was auch immer zu verbessern." Ja, ja, alles muss ständig verbessert werden. Besonders nutzlos erscheinen die meisten Anfragen dieser Art auf den zweiten Blick, wenn Herr U. im Profil des Absenders sieht, dass dieser gerade vor 4 Stunden und 36 Minuten einen Hochschulabschluss gemacht hat. In diesen Mails stehen am Ende Aufforderungen wie Antworte A mit Ja, wenn du erfolgreicher sein möchtest, oder B, Nein, wenn du wirklich glaubst, schon alles aus dir rausgeholt zu haben. Macht schneller, mach es besser, macht mehr, mehr, mehr. Und wenn du Misserfolg hast, dann musst du dich gezielt weiter optimieren, weil du etwas noch nicht gut genug kannst. Geh jeden Tag mindestens 10.000 Schritte, miss deinen Kalorienverbrauch, lies mehrere Fachbücher über Apps in der Woche, um gebildet zu erscheinen, und verlieb dich alle 11 Minuten. Was ein Stress, permanent zu versuchen, wie viel Potenzial man aus sich selber noch rausholen kann und Probleme zu lösen, die gar nicht existieren. Die werbewirksamen Zutaten, um sein volles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, liest man in Business-Netzwerken an allen Ecken und Enden. Nur noch Erfolgsgeschichten von Supernetzwerkern, die positive Revolution deiner Entwicklung, durchbreche dein Limit. Mega-Events mit 20.000 Nutzenmaximierern als Teilnehmer in großen Hallen, die mit 6 Meter hohen Videoleinwänden werben. Ein Glück, denn bei 5,85 Meter, Meter hohen Leinwänden wäre Herr U schon mal gar nicht hingegangen. Welches meiner Probleme löst eine 6 Meter hohe Videoleinwand, schüttelt Herr U seinen Kopf. Am Ende mancher Mehrzweckhallenveranstaltungen darf jeder Teilnehmer noch einen Kraftstein käuflich erwerben, den wahrscheinlich irgendwelche Menschen am unteren Ende der Nahrungskette in einem nassen Keller für einen Hungerlohn geschliffen und angemalt haben. Weil der Stein dir Kraft verleihen soll, so die Aussage. Die einzige daraus resultierende Kraft befindet sich unter der Motorhaube des Sportwagens vom Veranstalter, der diesen Stein, wie 1000 andere, überteuert verkauft. Alles muss immer erreicht werden. Also nur absolute Aussagen. Es gibt nur 100% und die Menschen versuchen krampfhaft genau das zu erreichen. Bist du nicht bei 100%, hast du versagt und musst weitermachen. Immer weiter. Herr U will das nicht haben oder erreichen und beschließt, die Netzwerke zu meiden und Dienst nach Vorschrift zu machen. Seine Gedankengänge, was einmal Nerviges in der Arbeit war und was Nutzenmaximierer ihm raten, sind nicht gut für Herrn U. Er spürt, dass er dringend eine Auszeit benötigt, um wieder klaren Kopf zu bekommen. Es ist die Chance, jetzt einfach loszulassen von dem, was die letzten Jahre täglich auf seiner Agenda stand. Schritt 1 dafür muss sein, seine arbeitsvertraglichen Punkte zu klären und diese vom Tisch zu bekommen. Die erste Woche seit der Freistellung ist vergangen und die Welt um Herrn U dreht sich nun langsam ohne große Vergangenheitsbewältigungsaufregungen weiter. Seine Laune wird besser, denn Herr U hat sich mit seiner Situation arrangiert, die er im Moment eh nicht ändern kann. Dazu gibt es regelmäßige Gespräche mit dem Rechtsanwalt seines Vertrauens. Dieser ist der ganz klaren Meinung und signalisiert dies auch entsprechend, dass alle nötigen Schritte eingeleitet sind und Herr U sich nun mal überhaupt keine Sorgen machen muss. Das beruhigt Herrn U zusätzlich. Apropos machen. Was macht man an einem für sich völlig zur freien Verfügung stehenden lieben langen Tag? Auf jeden Fall eine Menge ungefilterte Gedanken über das, was gewesen ist, wie ihr bereits erfahren habt, und Gedanken über die nahende Zukunft, die unerbittlich auf Herrn U zukommt. Und da es ihm an Hobbys mangelt, beziehungsweise einem niemand rechtzeitig Bescheid gesagt hat, sich welche anzuschaffen, um die Tage zu überbrücken, dämmert Herr U auch in sinnlosen Aktionismus dahin. Guckt Fernsehen, surft im Internet und trifft sein Über-Ich in Selbstgesprächen, weil sein Ökosystem ja tagsüber arbeitet. So kann es auf keinen Fall weitergehen. Wie war das nochmal mit dem Reisen? Das wäre doch was, um dem Loslassen auf die Sprünge zu helfen, denkt sich Herr U. Wenn er wirklich seine Koffer packen will, dann sollte er jetzt keine wertvolle Zeit verdaddeln. Und so, Mitte der zweiten Woche seit seiner Freistellung, erfährt sein synaptischer Spalt mehrerer Geistesblitze. Auslöser ist ein Gespräch mit dem Anwalt, der Herr U zwei Optionen vor die Füße legt. Die blaue oder die rote Pille. Die erste ist, er geht mit seiner Firma in einen monatelangen Rechtsstreit und versucht rauszuholen, was möglich ist. Das wird bedeuten, dass er wieder in der Firma arbeitet, die ihn nicht haben will, setzt sich dort an einen Schreibtisch und übernimmt eine Aufgabe, die Herr U nicht haben will. Mit allen zwischenmenschlichen Herausforderungen, die dann auf ihn warten. Oder zweitens, Herr U versucht so schnell wie möglich einen Abschluss in beidseitigem Einverständnis über die Bühne zu bringen. Da es Herrn U's Natur entspricht und er es generell erstaunlich und überflüssig findet, womit sich der Mensch im Angesicht seines wimpernschlagnahen Todes beschäftigt, im Vergleich zur Dauer der gesamten Evolutionsgeschichte, entscheidet er sich spontan für Variante 2. Denn das Leben ist kurz und Herr U hat sich in den letzten Tagen damit angefreundet, loszulassen, seine Koffer zu packen, glücklich zu sein und seine Zeit zu nutzen. Und nach dieser Entscheidung geht alles ganz schnell. Ende der zweiten Woche nach seiner Entlassung biegt Herr U auf die Zielgerade ein. Er einigt sich mit seiner Firma und in einem gefühlt Sekundenbruchteil sind mehr als 15 Jahre Firmenzugehörigkeit vorbei. Das ist ein sehr leeres Gefühl, das Herr U in diesem Moment spürt. Aber da ist auch Erleichterung. Das war's also jetzt. Herr U ging während dieses Einigungsgespräches durch seine Wohnung und als er auflegt, befindet er sich in der Küche. Er hält das Telefon seines Festnetzanschlusses noch in der Hand, atmet kurz durch und sieht vor sich auf der Küchenarbeitsplatte sein Handy liegen. Er entsperrt das Gerät und sucht aus einem spontanen Antrieb sein Leben wieder zu füllen nach einer Telefonnummer im Internet. Herr U findet, wonach er gesucht hat und wählt auf dem sich in seiner anderen Hand befindlichen Festnetztelefon die auf dem Handy angezeigte Servicenummer. Nach einmal Klingeln begrüßt ihn am anderen Ende eine freundliche Dame vom Buchungsservice der Air New Zealand.